Direkt aus Oper Nummer 401, Seite B.
Deutschlandfunk, das Feature.
Zunächst ist meine Frage an Sie, mit welchen Erwartungen sind Sie denn heute zu mir gekommen?
Also mir geht es ganz konkret um einen Bildungsgutschein. Meine Pläne haben sich jetzt so in Gegend geändert, dass ich gerne so eine Weiterbildung machen möchte zur staatlich anerkannten Erzieherin, da die ja dringend benötigt werden und ich sozusagen mit Erfahrung mit meinen beiden eigenen Kindern gerne einfach.
Die gute Tante Arbeitsamt.
Vom Leben einer Institution.
Wenn man die Arbeitsverwaltung als eine Person, als ein lebendiges Wesen auffasst, dann stellt sich zuerst die Frage, warum dieses Wesen erst so spät zur Welt gekommen ist.
Hans-Walter Schmuhl ist Historiker.
Es ist das jüngste Geschwisterchen in einer sehr weit verzweigten sozialpolitischen Familie. Denn unter den Zweigen der Sozialversicherung ist es das zuletzt eingeführte
Krankenversicherungsgesetz, Unfallversicherungsgesetz, Invaliditäts- und Alterssicherung. Alles schon unter Bismarck verabschiedet. Von wem sonst?
Sowohl die Arbeitsvermittlung als auch die Arbeitslosenversicherung bedeuteten, dass der Staat massiv in die Arbeitsmarktverhältnisse eingriff. Dass er die Beziehungen zwischen den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern aktiv politisch gestaltete. Und im Kaiserreich, das eine wirtschaftsliberale Politik verfolgte, war dies letztlich politisch nicht durchsetzbar.
Und wie sind Sie jetzt auf die Lösung gekommen, als Erzieherin tätig werden zu wollen?
Also es ist so, dass ich in der Kita meines Sohnes bis August und jetzt ist es meine Tochter da in der Kita. Da bin ich halt ganz oft auch dabei gewesen, habe auch ganz oft ausgeholfen, wenn irgendwie, weil da oft Personalmangel ist und dann sind irgendwelche Leute krank. Und dann bin ich halt oft auch auf Ausflüge dann mitgegangen mit den Kindern.
Ja. Und das war dann so ehrenamtlich ihre Tätigkeit.
Also die würden mir da auch was ausstellen, haben sie schon mal gesagt, falls es irgendwie jetzt ein bisschen klemmt, würden sie mir auch so einen Dreizeiler mal ausstellen, wo sozusagen daraus hervorgeht, dass ich da tatsächlich öfter mal eingesprungen bin. Aber das war jetzt wirklich nichts Riesiges, sondern einfach immer,
So, dann schauen wir uns mal Ihren Lebenslauf an. Hatte ich jetzt schon so einen groben abgeglichen mit dem, was Sie ja auch eingereicht haben. Das sollte dann auch stimmen. Sie waren jetzt zuletzt bis Ende Oktober für, ich sag mal, ein halbes Jahr als Sozialarbeiter tätig.
Richtig,
Und das wurde durch den Arbeitgeber beendet.
Richtig.
Haben da besondere Gründe dazu geführt, dass das schon so nach kurzer Zeit beendet war?
Der Arbeitgeber hatte versucht, mich über einen medizinischen Dienst der Krankenkassen finanziert zu bekommen als Sozialarbeiter.
Aha.
Die haben aber dann meinen Abschluss dann nicht dafür anerkannt, sodass da keine Finanzierung stattfinden konnte.
Ah.
Und dann musste das dann wieder beenden.
Verstehe.
Nach dem Ersten Weltkrieg hat man langsam begonnen, sich dem Problem der Arbeitslosigkeit zu widmen. Wilhelm Adami ist beim Deutschen Gewerkschaftsbund zuständig für Arbeitsmarktpolitik.
Für die Gewerkschaften war das damals schon sehr wichtig, eine Arbeitsvermittlung, die sich neutral verhält gegenüber Arbeitgebern und Gewerkschaften. Und das war gewerkschaftliches Ziel, dann darauf zu drängen, dass auch ein Versicherungssystem aufgebaut wurde. Und das ist dann 26/27 auch gelungen in einer großen Koalition damals, die Arbeitslosenversicherung dann errichtet hat, die dann zum 1. Oktober 1927 in Kraft getreten ist.
Die Nationalsozialisten kamen an die Macht auf dem Höhepunkt der Massenarbeitslosigkeit im Gefolge der Weltwirtschaftskrise mit über 6 Millionen offiziell registrierten Arbeitslosen. Durch die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik, die durch öffentliche Investitionen versuchte, die Wirtschaft anzukurbeln, Klammer auf, mit dem Hintergedanken der Aufrüstung und Kriegsvorbereitung, gelang es sehr schnell, diese gewaltige Arbeitslosigkeit abzubauen. Ab Mitte der 1930er Jahre war das Problem der Arbeitsmarktpolitik eigentlich nicht mehr die Verwaltung von Massenarbeitslosigkeit, sondern zunehmend Arbeitskräftemangel.
Bei solchen Konfliktgesprächen wird man selber sehr, also werde ich ganz stark gefordert, in dem, wie löse ich jetzt dieses Gespräch, wie können wir es so gestalten? Ja, man merkt halt einfach, dass vielleicht da jetzt keine große Sympathie zwischen uns beiden herrscht. Bin ich da natürlich sehr aufgeregt. In der Regel werde ich da aber dann eher noch ruhiger, um halt die Aufgeregtheit dann auch einfach nicht zu zeigen.
So, so. Konfliktgespräche sind also ihre Stärke.
Also das ist eben genau das Problem.
Also grundsätzlich ist, was ich grundsätzlich sehe, ist ja die Schwierigkeit, dass das, was von der Politik gewollt ist, dass es eben und der Bedarf ja auch da ist, dass mehr Erzieher einfach notwendig sind. Leider trifft das nicht ganz so auf die Praxis zu. Haben Sie ja auch selber dann jetzt schon festgestellt, ja, richtig, dass wenn man das Interesse hat und entsprechende Kompetenzen mitbringt, es gar nicht so einfach ist, daran zu kommen, ja. Die Agentur für Arbeit kann ja grundsätzlich berufliche Weiterbildung auch unterstützen, ja. Ich habe jetzt mal mit Kollegen gesprochen, die in dem Bereich auch das Klientel sozusagen betreuen, die Erzieher sind und Erzieher werden wollen. Und die Schwierigkeit im Moment ist einfach, dass bei den Kursen, die auf diese Nichtschülerprüfung vorbereiten, ist das alles zumindest aus den Erfahrungsberichten, was sich über die Ausgabe des Bildungsgutscheins dann erfolgt ist, dass bis zu 90% der Teilnehmer immer durchgefallen sind. Also die Durchfallquote
dann am Ende, wenn sie dann
ist
die
dann
Praxis
sehr, sehr hoch. Richtig, ja.
Am Beginn der 60er Jahre war das erreicht, was man Vollbeschäftigung nennt. Also die Zahl und die Quote der Arbeitssuchenden war so gering, dass sie eigentlich gar nicht mehr ins Gewicht fiel. Und man sagt, wir müssten die Arbeitsverwaltung umgestalten in Richtung auf ein Instrumentarium zur Feinsteuerung des Arbeitsmarktausgleiches, dass wir also die Arbeitskräfte bestmöglich qualifizieren oder nachqualifizieren und sie möglichst günstig für die Gesamtwirtschaft und für die einzelne Biografie an dem passgenau an den Arbeitsplatz bringen. Aus heutiger Sicht ein geradezu naiver Zukunftsoptimismus und auch so ein Machbarkeitswahn, was Politik mit politischen Mitteln in Wirtschaft und Gesellschaft erreichen könnte.
Und damit wären wir auch am Ende, außer Sie haben gerne noch Fragen.
Nee, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht natürlich, weil ich jetzt gehofft habe, das auf diesem Weg irgendwie hinzukriegen. Aber wenn natürlich die Aussichten da so mau sind, dann ist es natürlich dann für mich auch keine wirkliche Option.
Richtig, und deswegen soll eben auch das Seminar nochmal helfen, tatsächlich ja auch vielleicht jetzt schon trotzdem den Plan B irgendwie.
Ja, ja, den habe ich sehr gerne, so einen Plan B. Ja. Genau. Das war jetzt eigentlich mein Plan B, also der ist ja jetzt weggefallen.
Ach so, oder dann den Plan C quasi.
C
ja.
Und D sozusagen.
Dann drücke ich Ihnen fest die Daumen, ja, dass sich schnell was Gutes ergibt. Ja.
Mal schauen.
Feature von Mareike Mage. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk 2013.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport. Wie werde ich ein guter Deutscher? Gute Frage, eine Antwort sucht hier im Länderreport heute ein Türke in Weimar. Gerd Brendel hat ihn für uns begleitet.
Unterwegs zur deutschen Seele sitzt Özgür Erkök im Zug nach Weimar. Anfang 30, Künstler aus Istanbul. Natürlich hat er schon von Weimar gehört.
There is Bauhaus, there are churches.
Es gibt das Bauhaus, es gibt Kirchen und das Konzentrationslager. Und dann gibt es natürlich das Goethehaus.
Meine Damen und Herren, verhaltet
es
in wenigen
Minuten Weimar.
Das Goethehaus. Hier lebte und arbeitete Deutschlands berühmtester Dichter. Ein paar Stunden nach unserer Ankunft erwartet uns der jetzige Hausherr Wolfgang Holler in Goethes Arbeitszimmer. Seit Goethes Tod 1832 hat sich hier nichts verändert. Das Manuskript von Faust II liegt so da wie an seinem Sterbetag. War Goethe typisch deutsch?
Also er war wirklich ein Internationalist. Er hatte gesagt, also wir müssen diese Gegensätze überwinden. Wir haben eigentlich nur die Chance, wenn wir uns den anderen Kulturen öffnen und wenn wir in der Lage sind, sozusagen das zu verstehen und damit etwas zu verstehen, was uns ja besser auch wieder voranbringt. Also ich würde denken, da war er schon sehr, sehr modern.
Am nächsten Morgen am anderen Ende der Altstadt. Özgür hat ein Ladengeschäft entdeckt. Tierbestattungen steht im Schaufenster. Sowas hat der Istanbuler noch nie gesehen.
Ich hatte eine Collie-Hündin, die musste ich vor 13 Jahren musste ich die einschläfern lassen, weil sie war alt und krank, sie konnte nicht mehr.
Erzählt Weimars einziger Tierbestatter Volker Sohmann.
Ich war damals der Meinung, die Tiere werden verbrannt, wenn man sie dort beim Tierarzt lässt. Später habe ich dann erfahren, wie das wirklich ist. Das kommt in eine Tierverwertungsanstalt, wird dort geschreddert, gekocht und verarbeitet zu allen möglichen. Ja, und das war für mich eigentlich ein leichter Schock.
Um andere vor diesem Schock zu bewahren, gründete Sohmann seine Firma.
Ich habe denen gesagt, wenn sie mich kontaktieren, dann kann ich ihnen dann den schöneren Weg aufzeigen.
Erdbestattung im Pappsarg auf dem firmeneigenen Friedhof oder Kremierung nach Wunsch mit Schmuckurne.
Das ist also ihr Kupfer. Für ältere Leute ist das dann eben auch wie eine Art Ersatz. Alte, einsame Leute. Wenn dann das Tier stirbt, das ist für die eine Katastrophe. Die haben bis jetzt noch einen Kameraden gehabt in irgendeiner Art. Ob das jetzt Hund oder Katze ist, ist egal.
Ein Kamerad.
Muss er als guter Deutscher tierlieb sein? Schaden könne es nicht, meint Sohmann.
Dann lernt er viele Leute kennen. Ja, das ist Gassi gehen, ja. Weil es ist so ein Hundehalter, wenn der einen anderen trifft, und dann nicht beim ersten Mal nicht, aber wenn man einen öfters so, nicht, wenn man Gassi geht und dann, ach ja, wieder, das sagt man nach dem dritten Mal, sagt man guten Tag und nach dem zehnten Mal unterhält sich. So, das ist eine gute Möglichkeit zur Integration auf jeder Basis.
Eine letzte Frage an den Tierbestatter. Glaubt er an einen Tierhimmel oder gar einen Menschenhimmel?
Nichts passiert da. Ich bin auch der Meinung, dass bei mir nichts passiert. Ich bin Atheist. Wenn ich weg bin, dann bin ich weg und da bleibt auch nicht übrig.
In der Stadt Goethes, Herders und Kranachs konnten die Nazis schon in den 20er Jahren Fuß fassen. Im besten Hotel der Stadt, im Elefanten, war Hitler oft zu Gast. Und auf dem Ettersberg errichtete die SS ab 1937 das Konzentrationslager Buchenwald. Am nächsten Tag sind wir mit dem stellvertretenden Direktor der Gedenkstätte Gunnar Lüttgenau im ehemaligen KZ verabredet. Es ist das erste Mal für Özgür, dass er einen solchen Ort besucht. Vor dem Krematorium bleibt der Historiker stehen.
Und es ist menschengemacht. Es ist nun mal nicht vom Himmel gefallen. Am 16. April kommt Margit Burg-White hier in das Lager. Eine der berühmtesten Fotografinnen der US-amerikanischen Fotografie. Und es wäre so einfach gewesen zu sagen, jetzt haben wir den Beweis, wozu die Deutschen in der Lage sind. Und ich finde es sehr bemerkenswert, dass sie sagt, das, was mich am meisten erschreckt hat, dass das, was hier gemacht wurde, diesen Leichenhaufen, vor dem sie da im Krematorium steht, das waren Menschen mit Augen und Armen und Beinen und Herzen, wie ich, die das gemacht haben.
Ich werde auch dauernd auf die türkische Vergangenheit angesprochen, auf die Armenier, die Kurden. Irgendwie stehe ich für diese Geschichte. Ob ich will oder nicht, muss ich erklären, was zum Beispiel mein Großvater gemacht hat.
Sie haben keine Möglichkeit, dem zu entfliehen. Also sie leben ja in einem Netzwerk und dann werden sie mit diesen Perspektiven konfrontiert. Und sie können dem nicht entfliehen.
Es wird ein sehr deutscher letzter Abend in Weimar. Denn zufällig ist der Falke das Stammlokal wandernder Handwerksgesellen, die gerade Abschied von zwei Kameraden feiern. Typisch deutsch, aber nicht typisch für alle Deutschen, erklärt Zimmermannsgeselle Karl die Tradition, nach der Lehre auf Wanderschaft zu gehen.
Die Hose, das Jackett, die Weste, die Staude, also das Hemd, der Hut, das sind so die Erkennungsmarken.
Und natürlich der goldene Ohrring.
Früher war der Goldring dafür gedacht, die Beerdigung zu bezahlen, wenn man auf der Walz sterben sollte. Und das Loch für den Ring wird bis heute auf der Abschiedsparty mit einem Nagel durch das Ohrläppchen geschlagen.
Wandernde Handwerksgesellen sind eine Männergesellschaft mit rauen Bräuchen. mit einer Ausnahme. Angela, als Einzige, trägt sie hier statt schwarz blau.
Als Goldschmiedin, die mit Metall zu tun hat, muss ich blau tragen.
Es wird ein langer Abend mit trinkfesten Handwerksgesellen und einer trinkfesten Gesellin.
Soweit der Ländereport für heute.
Deutschlandradio Kultur.
Und hier ist Rieke mit dem Kakadu Entdeckertag. Wir entdecken heute etwas, das wir sowieso schon wissen. Die Welt ist voller, zum Teil blöder Verbote.
Zu Hause dürfen wir keinen Unsinn bauen.
Wenn man alleine ist, darf man keine Kerze anzünden.
Zu Hause darf ich nicht einfach Süßes naschen.
Wir dürfen nicht zu viel Fernsehen gucken.
Im Klassenzimmer schreien wir nicht. Wir dürfen uns auch nicht schlagen, kneifen, treten.
Wir dürfen nicht dazwischen reden, wenn der Lehrer was sagt.
Wir schubsen und hauen nicht.
Keine schlimmen Wörter sagen.
Aber nicht nur Kinder haben mit Verboten zu tun. Auch Erwachsene. Wissen die Viertklässler.
Man darf nicht auf Behindertenparkplätzen parken, wenn man nicht behindert ist.
Es gibt Verbote, dass man nicht einbrechen oder klauen darf.
Illegales Glücksspielen ist verboten.
Bei der katholischen Kirche dürfen die Pfarrer nicht heiraten.
Ich kenne das Verbot, dass man keine Waffen besitzen darf, nur wenn man einen Waffenschein hat.
Ich stehe im Halteverbot.
Zu Hause, in der Schule, im Straßenverkehr, im Kaufhaus, im Bus, in der Kirche, auf dem Spielplatz. Es gibt kaum einen Ort, an dem es keine Verbote gibt. Ist das denn in Ordnung?
Ich finde es sinnvoll, dann kann man sich gegenseitig nicht so verletzen.
Es ist sinnvoll, dass man Regeln hat, dass man nicht im Krankenhaus landet.
Also ich finde die Verbote gut, weil wenn es die nicht gäbe, dann könnte man machen, was man will. Das wäre schlecht.
Auch jede Sportart hat ihre Regeln, die sagen, was erlaubt und was verboten ist. Damit ein Fußballspiel funktioniert, gibt es beispielsweise die Regel, dass die Spieler den Ball nur mit den Füßen bewegen dürfen. Es gibt Regeln und Verbote, die nur für bestimmte Bereiche wie Sport, Schule, Spielplatz oder Straße gelten. Und andere, die das Zusammenleben aller Menschen in einem Land regeln, erklärte Rechtsanwalt und Notar Dr. Wolf Schiller.
Verbote, Gebote, Gesetze sind entstanden aus dem Zusammenleben zwischen Menschen. Aber jeder Mensch hat seine eigenen Interessen. Und damit nicht einer mehr Rechte hat als der andere, versucht man das durch für alle geltende Gesetze zu regeln.
Und diese sind schriftlich festgehalten in Gesetzesbüchern. Vor mehr als 3500 Jahren wurden Gesetze zum ersten Mal aufgeschrieben. Nicht schwarz auf weiß auf Papier, sondern in Stein gemeißelt. Von nun an konnte man sich also auf das geschriebene Wort berufen.
Auch in Deutschland, solange Kaiser und Könige herrschten, gab es geschriebenes Recht.
Nicht in Stein gemeißelt, sondern auf Papier geschrieben. Gemeinsam ist jedoch all diesen früheren Gesetzen, dass sie nicht allen Menschen die gleichen Rechte zusprechen. So gab es zum Beispiel unterschiedliche Gebote und Verbote, je nachdem, welchem Stand man angehörte. Ob man Herrscher, Adliger, Bauer oder Handwerker war. Im Mittelalter legten zum Beispiel Kleiderordnungen genau fest, wer welchen Stoff, welche Farbe, welchen Schmuck tragen durfte.
Bauern haben für ihre Kleidung einfache und graufarbene Stoffe zu verwenden. Unzulässig sind bunte und kostbare Kleidungsstücke aus edlen Materialien wie Samt, Brokat, Seide oder Damast.
Diese durften nur Adlige für ihre Kleidung benutzen. Und es gab nur einen einzigen, der sich mit dem Pelz des Hermelin schmücken durfte. Der König oder Kaiser.
Wir hatten Könige, Kaiser, Stände, die besondere Rechte hatten und wir hatten solche, die weniger Rechte hatten. Und erst mit vielen, vielen Jahren hat sich eine demokratische Entwicklung eingestellt, nach der alle dieselben Rechte haben sollen.
Gleiches Recht für alle, unabhängig davon, ob man aus einer adligen Familie oder einer Bauernfamilie stammt. Unabhängig davon, ob man ein Mann oder eine Frau ist. Unabhängig von Religion und Hautfarbe. Für alle sollen dieselben Rechte gelten. Doch bis heute haben sich diese Forderungen noch nicht überall durchgesetzt. So weiß die neunjährige Sina, dass zum Beispiel Jungen und Mädchen nicht überall als gleichwertig angesehen und behandelt werden.
Mädchen in manchen Ländern dürfen sie ja nicht in die Schule gehen und sie müssen immer für die Familie arbeiten. Und das finde ich blöd und ich will, dass alle Jungs und Mädchen gleich behandelt werden.
In der Regel hat das Übertreten oder Missachten von Regeln Folgen.
Wenn meine Eltern parken, wo es gar nicht erlaubt ist, kriegen sie einen Strafzettel, dann muss man Geld bezahlen.
Computerverbot, das kriege ich, wenn ich irgendwie Mist gebaut habe oder in der Schule nicht gut war.
Verabredeverbot, wenn ich zu Hause Scheiße gebaut habe.
Ich kriege Hausarrest.
Wenn ich was Doofes gemacht habe, kriege ich dann Fernsehverbot.
Zu Hause bestimmen die Eltern über die Strafe. In der Schule sind es die Lehrer. Und wer gegen ein Gesetz des Staates verstößt, wird dafür von Staatsorganen wie der Polizei oder dem Gericht zur Rechenschaft gezogen. Dabei gibt es unterschiedliche Strafen, erklärt Dr. Wolf Schiller.
Es kommt darauf an, welches Recht des anderen verletzt wird. Das heißt, ob ich jemandem weh tue oder ob ich nur über eine rote Ampel fahre und es passiert nichts.
Entlastend kann eine Strafe auch sein, weiß der Rechtsanwalt aus seiner Kindheit.
Ich habe natürlich auch Verbote verletzt und war mir in der Regel auch im Klaren, dass ich das tue, hat hinterher immer ein ganz schlechtes Gewissen und habe, muss ich zugeben, die Strafe auch als ein Entgelt begriffen. Das heißt, es war Sühne für mich und ich war damit die Last auch los.
Auch der neunjährige Andreas hat die Erfahrung gemacht, dass eine Strafe, so ärgerlich und unangenehm sie auch ist, etwas Gutes haben kann.
Manchmal sind Strafen eigentlich auch ganz gut, weil man daraus was lernen kann, was man in der Zukunft besser machen kann. Also ich habe mal nicht gelernt für eine Arbeit. Die Strafe war eigentlich, dass ich eine 3 gekriegt habe und auch die Essverbot und Fernsehverbot. Und dann habe ich jetzt immer geübt, dass ich bessere Noten schreibe.
Wer steckt eigentlich hinter all den Verboten? Wer denkt sie sich aus?
Meine Eltern machen Verbote.
Jesus Christus macht manchmal Verbote.
Meistens machen Verbote so im Straßenverkehr, Schilder und so eigentlich der Staat.
Verbote, Gebote, Gesetze stammen immer von Menschen,
sagt der Rechtsanwalt Wolf Schiller und erklärt, wie das in einem demokratischen Land wie Deutschland funktioniert.
Weil ja nicht alle 80 Millionen Menschen in Deutschland zusammensitzen können und beschließen können, welche Gesetze für wen gelten sollen, hat man Demokratie geschaffen. Also Regeln, nach denen über bestimmte gewählte Menschen in zum Beispiel dem Bundestag oder auch den Landtagen Gesetze beschlossen werden.
Aber das ist nicht immer und überall so. Es gab und gibt Diktatoren, Herrscher eines Landes, die nur das, was ihren Interessen entspricht, erlauben und alles andere verbieten. Diese Musik zum Beispiel war vor mehr als 70 Jahren in Deutschland verboten. Amerikanische Jazzmusik. Sie galt als entartet und war als Nigger- und Judenmusik verschrien, weil dieser Musikstil von Schwarzen oder Menschen jüdischen Glaubens geschaffen und gespielt wurde. Und diese waren für den Diktator Adolf Hitler Untermenschen. Alles, was Hitlers Vorstellungen vom richtigen Deutschtum widersprach, wurde damals verboten. Musik ebenso wie Bücher, Filme oder Gemälde. Künstler bekamen Berufsverbot und viele mussten aus Deutschland fliehen, um ihr Leben zu retten. Es gibt Verbote und Gebote, die Staaten oder Herrscher machen. Darüber hinaus hat auch jede Religion ihre eigenen Regeln, Gebote und Verbote. Gott, Allah oder eine andere göttliche Kraft hat sie geschaffen und den Menschen an die Hand gegeben. Wie das geschah, davon erzählt zum Beispiel eine Geschichte aus dem Alten Testament, einer wichtigen religiösen Schrift der Juden und Christen.
Moses, der Anführer des Volks Israel, wurde von Gott zu sich gerufen. Die beiden trafen sich auf den Berg Sinai, und dort erhielt Moses von Gott die Gesetzestafeln mit den 10 Geboten, mit dem Auftrag, sie den Menschen seines Volkes zu übergeben.
Die 10 Gebote geben Anweisungen zur Ausübung der Religion, vor allem aber für das Zusammenleben der Menschen.
Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.
was so viel heißt wie, du sollst niemanden zu Unrecht beschuldigen. Und dass der Sonntag ein freier Arbeitstag ist, gehört auch zu den 10 Geboten, die Moses von Gott erhalten hat.
6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tag aber ausruhen, so wie Gott es getan hat, der in 6 Tagen die Welt erschaffen hat und am 7. ausruhte.
Auf der Grundlage der 10 Gebote haben viele Staaten ihre Gesetze entwickelt. Zum Beispiel das bei uns in Deutschland geltende Grundgesetz. Neben den Geboten, die das Zusammenleben der Menschen regeln, gibt es auch viele religiöse Gebote, die zum Beispiel Vorschriften machen, die die Kleidung betreffen. So sollen strenggläubige Juden, egal ob Mann oder Frau, ihren Kopf bedecken. Zu den verbotenen Nahrungsmitteln gehört für die Juden, ebenso wie für die Moslems, Schweinefleisch. Und das Trinken von Alkohol ist gläubigen Moslems untersagt.
Wobei diese Verbote sich aus der Zeit heraus erklären. Schweinefleisch wurde in der Hitze sehr schnell schlecht. Man konnte sich vergiften. Und Alkohol, Hitze und Alkohol, das verträgt sich nicht.
Wenn sich das Leben der Menschen verändert, sollten die Gebote, Verbote, Regeln und Gesetze der neuen Situation angepasst werden. Das ist auch immer wieder im Laufe der Geschichte geschehen. In vielen Städten gab es zum Ende des Mittelalters folgende Verbote.
Das Entleeren von Nachttöpfen auf die Straßen der Stadt ist strengstens untersagt. Ebenso dürfen Abfälle nicht einfach in den Stadtgraben geworfen werden und Schweine nicht frei herumlaufen.
Heute existieren diese Verbote nicht mehr, denn wir haben Toiletten und Kanalisation. Der Abfall wird regelmäßig von der Müllabfuhr abgeholt und niemand hält sich mehr Schweine in der Wohnung oder in einem Stall. Verbote und Gebote können also überflüssig werden, weil sie veraltet sind.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 400. In Schleswig-Holstein, dem nördlichsten deutschen Bundesland, gibt es in Brunsbüttel ein Atomkraftwerk, in dem schon seit 2007 kein Strom mehr produziert wird. Es ist stillgelegt worden, kostet aber immer noch viel Geld, denn das Innere der Anlage strahlt noch weiter und man muss den Reaktor ständig kontrollieren, weil die hochradioaktiven Brennelemente noch im Reaktor sind. Die müssen, ehe man mit dem Abbau anfangen kann, herausgeholt werden und dazu kommen dann noch die Brennelemente in den Lagerbecken. Erst wenn keine Brennelemente mehr in der Anlage sind, kann man mit dem Abbau anfangen. Zuerst wird dann das Maschinenhaus ausgeräumt. Man muss die Turbine und den Generator herausholen. Erst wenn man damit fertig ist, kann man anfangen, das Gebäude abzureißen. Dann muss man aber erst Quadratmeter für Quadratmeter feststellen, ob da nichts mehr ist, was zu stark strahlt. Bei 90% der Abfälle wird die Radioaktivität dann wohl so schwach sein, dass man damit nichts Besonderes zu machen braucht. 10% der Abfälle werden aber wohl auch dann noch so stark radioaktiv sein, dass man sie in ein Zwischenlager bringen muss. Da versucht man dann, das Material so zu bearbeiten, dass das stark radioaktive Material vom weniger strahlenden getrennt wird. Manchmal gelingt das mit einem Sandstrahler, mit dem man unter Hochdruck abschleift, was auf der Oberfläche einzelner Bauteile besonders stark strahlt. Bei der Dekontamination geht es vor allem um Bauteile aus Beton, aber auch um Rohrleitungen und Kabel. Bei Kabeln kommt die starke Strahlung auch oft nur von der Oberfläche. Beispielsweise hat man 32.000 Kilo kontaminierte Kabel in ein Zwischenlager zur weiteren Bearbeitung gebracht und übrig geblieben sind nur 165 Kilo wirklich gefährlicher Abfall, den man in ein Endlager bringen muss. In dem Fall waren das nur 0,5% dessen, was in dem Zwischenlager angeliefert worden war. Diese Abfälle muss man dann noch in eine Form bringen, in der man sie einigermaßen sicher lagern kann, zum Beispiel indem man daraus durch Zusammenpressen feste Blöcke macht. Ein Atomkraftwerk abzureißen ist wegen der Strahlenbelastung so kompliziert, dass man für solche Abbauarbeiten mit 15 bis 20 Jahren rechnen muss. Die höchste Radioaktivität hat man bei den Brennelementen, aber auch wenn die nicht mehr im Reaktor sind, gibt es da noch Bereiche, die von der Strahlung bei den Reaktionen so stark radioaktiv geworden sind, dass da in wenigen Minuten eine tödliche Strahlendosis erreicht wird. Die zulässige Jahresdosis für Arbeiter in Atomkraftwerken wurde da schon in wenigen Sekunden erreicht. Deshalb kann da niemand arbeiten. Für viele Arbeitsschritte braucht man da Roboter und ferngesteuerte Geräte wie Schneidbrenner und Sägen für Stahl und für Beton. Jeder Arbeitsschritt muss genau geplant werden und diese Pläne müssen dann der Behörde für Reaktorsicherheit zur Genehmigung vorgelegt werden. Die muss kontrollieren, ob alle Bestimmungen des Atomgesetzes und der Strahlenschutzverordnung eingehalten werden und es keine Probleme mit der Arbeitssicherheit für die Arbeiter gibt. Wenn dann die Abbruchgenehmigung erteilt worden ist, muss die Behörde aber auch noch den Abriss beaufsichtigen. Ein Atomkraftwerk zu bauen dauert nicht so lange, wie es wieder abzubauen. Und am Ende hat man immer noch hochradioaktive Abfälle, für die man ein Endlager braucht, das es aber noch nicht gibt. Die Betreiber der Atomkraftwerke haben deshalb für den Abbau ihrer Anlagen und die Endlagerung des Atommülls viel Geld zurücklegen müssen. Für das Atomkraftwerk in Brunsbüttel hat der Betreiber 1,6 Milliarden Euro zurückgelegt. Für Zinserträge aus solchen Rücklagen brauchen die Konzerne keine Steuern zu bezahlen. Aber solche Rücklagen können verloren gehen, wenn damit Beteiligungen an Unternehmen gekauft werden und so ein Unternehmen bankrott geht. Deshalb wäre es besser, wenn die AKW-Betreiber dieses Geld ebenso wie in der Schweiz, in Schweden und in Finnland in einen Fonds einzahlen müssten. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 400. Danke.